Bei mir im Gespräch ist Katrin Lügering, Koordinatorin des Landesastentreffens Nordrhein-Westfalen. Schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, sehr gerne.
Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat ja am 11. Juli mit der Mehrheit der Stimmen der Regierungskoalition aus CDU und FDP das neue Hochschulfreiheitsgesetz beschlossen. Seit Beginn des Novellierungsprozesses bringt das Landesastentreffen seine Position ein und hat gegen die Änderung der Landesregierung protestiert, beziehungsweise tut das noch. Warum eigentlich?
Ja, also was wir gesehen haben, ist, dass das ganze Gesetz während des Novellierungsprozesses unter dem Tenor stand mehr Hochschulfreiheit. Das ist gar nicht das, was wir im Grunde daran kritisieren. Was wir von Studierendenseite kritisieren, ist vor allem, dass diese Hochschulfreiheit keine Freiheit für die Studierenden bedeutet, sogar eher im Gegenteil, während die Hochschulfreiheit quasi in Nordrhein-Westfalen wieder zum Grundsatz in der Debatte wird die Freiheit der Studierenden insofern eingeschränkt, dass Instrumente eingeführt werden im Rahmen des Gesetzes, die das freie Studium beschneiden. Da spreche ich von der Rückkehr zu Anwesenheitspflichten beziehungsweise von Studienverlaufsvereinbarungen, Self-Assessments vor dem Studium und weiter noch von Einschränkungen in der demokratischen Mitbestimmung der Studierenden. Was uns weiterhin noch sehr gestört hat an dem Novellierungsprozess ist, dass die Landesregierung den Dialog mit uns zwar halbwegs gesucht hat, die Kommunikation aber keineswegs auf Augenhöhe stattfand und im Endeffekt das Gesetz einfach genauso durchgedrückt wurde, wie es am Anfang geplant war, ohne Bürger und Bürgerinnen überhaupt im Dialog zu beteiligen.
Also keine Partizipation zukünftig in Hochschulen und Scheinpartizipation in Prozessen der Gesetzgebung auf Landesebene, oder verstehe ich das gerade falsch?
So in der Art, keine Partizipation ist es jetzt auch nicht. Man erweckt schon den Anschein, alle vier Statusgruppen an der Hochschule gleichmäßig zu beteiligen, setzt das aber dann ganz wieder in den Tenor der Hochschulfreiheit. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel den Senat und die vierte Parität im Senat, die jetzt das gesetzliche Regelmodell bei uns in Nordrhein-Westfalen ist, anschaut, wird es so verschoben, dass die Hochschule sich selbst entscheiden darf, ob sie diese vierte Parität überhaupt noch weiter haben möchte. Was wir daran kritisieren, ist natürlich, dass irgendwoher ja dieser Vorschlag kommen muss, dass man wieder zu dem Modell zurückkehren möchte, dass Hochschulen sich selbst aussuchen können, wie sie ihre Statusgruppen beteiligen. Und natürlich liegt da die Vermutung nahe, dass man wieder zu einem anderen Modell zurückkehrt und keine vierte Parität mehr im Senat haben wird. Kaum Partizipation bis keine Partizipation im Prozess der Gesetzgebung. Das ist auf jeden Fall so gewesen. Die Gespräche, die wir geführt haben, es waren eine ganze Menge mit Regierungsfraktionen und auch mit dem Ministerium, waren eher nach dem Tenor, dass man uns erklärt, was man denn da jetzt plant, als dass man wirklich auf unsere Gegenargumente eingegangen ist und an dem Gesetzgebungsprozess beteiligt hat.
Du hast jetzt schon so ein paar Punkte genannt, die das Leben der Studierenden zukünftig schwerer machen können. Ist es denn wie bei der Parität dann auch den Hochschulen überlassen, ob sie Anwesenheitspflichten wieder einführen, ob sie Studienverlaufspläne einführen, oder macht die Landesregierung da tatsächlich harte Ansagen?
Das ist tatsächlich dann im Endeffekt den Hochschulen überlassen, was aus diesem ganzen Vorschlagkatalog sie denn nun für ihre Hochschulen jeweils übernehmen. Für den Anwesenheitspflichten hatten wir in Nordrhein-Westfalen halt 2014 viele große Probleme, die dann einmal gesetzlich landesweit gelöst wurden, indem man es einfach ins Gesetz geschrieben hat und klar geregelt hat, wann ist eine Anwesenheitspflicht sinnvoll, sowas wie Laborpraktika, Sprachkurse und zum Erproben des wissenschaftlichen Diskurses. An solchen Stellen kann eine Anwesenheitspflicht auch im Sinne des Landesastentreffens tatsächlich Sinn ergeben. Und wann sie das eben nicht ist. Und diese gesetzliche Regelung will man jetzt nun wieder komplett aus dem Gesetz streichen und den Hochschulen dann überlassen, an welchen Stellen sie das einführen wollen oder nicht. Der Diskurs soll an der Hochschule geführt werden. Das Problem in unseren Augen ist dabei dann aber, dass professorale und wissenschaftliche Mitarbeiterstimmen das am Ende im Fakultätsrat einfach mit ihrer Stimmenmehrheit durchdrücken können, an welcher Stelle Anwesenheitspflichten Sinn ergeben und an welcher nicht, sodass wirklich studentische Beteiligung in diesen Fragen gar nicht gesetzlich gegeben ist.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Regelung in NRW an den Hochschulen dann ausfranzen, jede Hochschule vielleicht auch irgendwie noch wilder, jede Fakultät ihre eigenen Vorgaben, Ideen dann frei auslebt, ganz im Sinne dieser neuen Autonomie der Hochschulen, die jetzt ja wieder erweitert wurde.
Ganz genau. Und auch da ist halt auch wieder im Hinterkopf der Gedanke, irgendwoher muss diese Forderung, dass man diese gesetzliche Regelung dazu wieder streichen möchte, ja kommen. Und wir befürchten schon, dass das wieder zu mehr Anwesenheitspflichten, vor allem zu mehr Anwesenheitspflichten ohne wirklich gute Begründung führen wird. Und das ist eben von studentischer Seite eine große Kritik, weil es viele Studierende gibt. Das sind ja laut Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks weit über 70%, die neben ihrem Studium arbeiten müssen und sich so ihren Lebensunterhalt finanzieren müssen, Angehörige pflegen müssen, Kinder haben und so weiter und so fort, sodass einfach unbegründete Anwesenheitspflichten nicht in den studentischen Alltag passen.
Du hast jetzt schon den studentischen Alltag angesprochen, der ist ja äußerst divers. Die Voraussetzungen bei Studierenden sind unterschiedlich, einmal was sozioökonomische Aspekte angeht, ob man arbeiten muss, nicht arbeiten muss, ob man die finanziellen Mittel hat oder eben dann halt auf die Unterstützung Dritter angewiesen ist. Kann aber auch bedeuten, dass man vielleicht in der Schule einfach unterschiedliche Dinge gelernt hat, weil man in einem anderen Bundesland war, an einer anderen Schule. Die Hochschulleitung kritisieren ja da immer die Qualifikation der Studienanfänger. Darauf nimmt das Gesetz keine Rücksicht oder gibt es da Instrumente, die ich nicht gefunden habe?
Es steht da nur insofern drin, dass ein Halbsatz ergänzt wurde auf den sozioökonomischen Hintergrund beziehungsweise auf die besondere Situation der Studierenden soll angemessen Rücksicht genommen werden, wie und in was für einer Art und Weise da Nachteilsausgleiche entstehen sollen, steht nicht drin. Es gibt keine Fehlzeitenregelung, so dass die Hochschulen am Ende halt wirklich relativ autonom einfach entscheiden können und das auch unserer Meinung nach zu wirklich abstrusen Einzelfällen führen wird.
Das heißt, Studienverlaufspläne und voraussichtlich auch die Online-Self-Assessment-Angebote, die eure Wissenschaftsministerin so hoch hält, schränken dann einfach die Chancengleichheit noch weiter ein.
Das ist auf jeden Fall zu befürchten. Es sind von Seiten des Ministeriums aus zwei Instrumente, die die Senkung der StudienabbrecherInnenquote herbeiführen sollen. Unserer Meinung nach auch da wieder die Befürchtung, dass das eher Abschreckungsinstrumente sind. Auch jetzt werden diese Instrumente teilweise an den Hochschulen schon eingesetzt. Es bedarf gar nicht dieser gesetzlichen Grundlagenregelung und daher auch die Frage, warum das überhaupt ins Gesetz geschrieben wurde. Also unserer Meinung nach eben, um diese Methoden zu unterstreichen. Und der verpflichtende Charakter dahinter ist unserer Meinung nach einfach nur ein Abschreckungsinstrument.
Ihr seid ja jetzt nicht die einzige Organisation, die das Gesetz kritisiert hat. Das machen ja auch zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund, der unter anderem sich um die Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen sorgt. Die Landesregierung hat ja den Kodex zur guten Arbeit rausgestrichen aus dem Gesetz. Wie beurteilt ihr das?
Das sehen wir natürlich auch sehr kritisch. Wir stehen da an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zum einen ist es nämlich der Rahmenkodex für gute Beschäftigungsbedingungen, der einfach rausgestrichen bzw. wieder freigestellt wird den Hochschulen mit der Begründung, es wären ja dann Verträge abgeschlossen worden. Diese Verträge würden ja auch weiterhin in Kraft sein und die Hochschulen würden das alles schon irgendwie machen und meistern. Das ist das eine. Und das andere betrifft halt auch wieder die Studierenden und die studentischen Beschäftigungsverhältnisse. Wir hatten nämlich in Nordrhein-Westfalen nie AnsprechpartnerInnen für studentische Hilfskräfte. Die wurden mit dem letzten Gesetz halt eben eingeführt. Die AnsprechpartnerInnen wurden an den Hochschulen nach und nach mehr und mehr etabliert. Es ist mittlerweile noch nicht auf einem so guten Status quo, dass man sagen kann, dieses Gremium hat sich an den Hochschulen vernünftig etabliert und durchgesetzt. Aber anstatt eben zu evaluieren und zu überlegen, wo kann man nachbessern, wie kann man diesem Gremium mehr Gewicht verleihen, wird es jetzt einfach den Hochschulen freigestellt, ob sie dieses Gremium behalten möchten oder nicht. Und natürlich sind das Beschäftigungsverhältnisse, wo es jede Menge Probleme gibt, was Urlaubsanspruch angeht, was Gehälter angeht und so, also wirklich ein viele große Problemfelder. Und wir sehen da auf jeden Fall die AnsprechpartnerInnen sehr als notwendig an und verstehen nicht, warum man das jetzt wieder den Hochschulen freistellt.
Gibt's denn aus eurer Perspektive auch positive Veränderungen nach so viel Kritik, die das Hochschulgesetz mit sich bringt?
Was die Landesregierung auch den Hochschulen jetzt zugesteht, ist, dass sie in Eigenverantwortung Bauten durchführen können. Wir machen das derzeit in Nordrhein-Westfalen über Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, wo es zu zeitlichen Verzögerungen und anderen Problemen im ganzen Kontext Hochschulbau führen kann. Das steht den Hochschulen jetzt zu, da selbst Bauherren und Bauherrinnen zu werden, was wir auf jeden Fall begrüßen. Das war etwas, was wir an diesem Gesetz gut finden. Weiterhin die Umsetzung der Lissabon-Konvention hinsichtlich von Anerkennungsregeln an den Hochschulen. Falls man Leistungen an anderen Hochschulen erbracht hat, liegt es jetzt in der Verantwortung der Hochschule zu beweisen, ob die Leistung nicht anerkannt wird und nicht mehr in Verantwortung des Studierenden zu beweisen, dass die Leistung anerkannt werden muss. Was wir begrüßen, dass da die Konvention umgesetzt wurde. Im Rahmen des Staatsvertrags zur Akkreditierung hat man jetzt ein Leitbild Gute Lehre den Hochschulen vorgeschrieben, was wir begrüßen. Aber auch das gilt es dann wieder an den Hochschulen mit Leben zu füllen, weil ein Leitbild Gute Lehre macht ja immer noch keine gute Lehre aus.
Also doch nicht alles nur schlecht. Es gibt auch ein paar Chancen, die das Gesetz scheinbar mit sich bringt, auch aus studentischer Perspektive. Die Zivilklausel wurde eingedampft, auch mit der Begründung, den Rahmen gestaltet das Grundgesetz. Wie betrachtet ihr das?
Unserer Meinung nach ist die Zivilklausel so in ihrem Sinne, wie sie im Gesetz stand von 2014, keine wirklich echte Zivilklausel. Es ist einfach nur ein Appell an die Hochschulen, zu Freiheit, Frieden und Demokratie in der Gesellschaft beizutragen und ihre Rolle entsprechend in der Gesellschaft wahrzunehmen. Es ist eine sehr sanfte Klausel. Wir nennen sie von studentischer Seite eher Friedensklausel, also eben ein Appell. Was diese Klausel geschafft hat, ist nicht unbedingt militärische Forschung an den Hochschulen komplett zu verhindern. Da haben wir ja jetzt auch neulich Spiegelberichte gelesen, dass an der Ruhr-Uni Bochum bzw. an der RWTH Aachen tatsächlich noch militärische Forschung gibt. Was diese Klausel aber geschafft hat, ist, dass sich vor solchen Forschungsvorhaben in Ethikräten sehr genau mit den Thematiken, zu denen geforscht werden soll, befasst wird. Auch mit dieser Frage, woher kommen die Gelder und ist das in unserem Sinne, dass das so passiert? Also der Diskurs wird nun an der Hochschule geführt und das ist etwas, was wir auf jeden Fall begrüßen. Und die Begründung des Ministeriums, diese Klausel nun wieder zu streichen, ist natürlich auch wieder, dass man damit die Freiheit bzw. die Forschungsfreiheit an die Hochschule zurückgibt. Da aber im Endeffekt durch diese Klausel nicht so unbedingt viele Forschungsvorhaben verhindert wurden, sehen wir da gar nicht unbedingt den Bedarf und die Rolle der Hochschulen zu Freiheit, Frieden, Nachhaltigkeit und diesem demokratischen Diskurs in der Gesellschaft beizutragen, sehen wir da natürlich als höher an und verstehen nicht, warum man eine so seichte Formulierung aus einem gesetzlichen Vorhaben wieder rausstreicht.
Das heißt, an der Stelle besteht die Hoffnung, dass Ethikräte auch weiterhin bestehen und entsprechende Diskussionen führen dürfen und damit dann auch Studis in diese Diskussion eingebunden werden, wenn ich das richtig entnommen habe.
Ja, die Hoffnung besteht auf jeden Fall.
Ihr habt ja auch eine Petition gestartet. Wie sieht's denn mit der aus? Welches Ziel oder welche Ziele verfolgt ihr dezidiert und wie wird die bisher angenommen?
Die Petition haben wir eine Woche vor der Verabschiedung im Landtag gestartet und mittlerweile haben über 30.000 Menschen diese Petition unterschrieben und der Großteil dabei stammt auch aus NRW. Wir haben auf jeden Fall den Plan, diese Petition in den Petitionsausschuss im Landtag einzubringen, um eben zu zeigen, dass in kurzer Zeit so viele Menschen sich gegen diese Vorhaben stellen. Und das Ziel ist eben, dadurch nochmal mediale Aufmerksamkeit aufs Thema zu lenken und vielleicht sogar zu einem Umdenken anzuregen, was natürlich dadurch, dass das Gesetz jetzt schon verabschiedet ist, eher eine Wunschvorstellung unsererseits ist. Aber das ist natürlich das Ziel einer Petition immer, dass man die gesetzliche Vorgaben nochmal wieder auf den Prüfstand stellt.
Welche weiteren Schritte plant ihr denn?
Also wir bringen auf jeden Fall die Petition in den Petitionsausschuss ein. Das ist einer unserer Schritte. Dann ist jetzt natürlich die Sache, dass wir an den Hochschulen ganz genau begleiten müssen, wie dieses Hochschulgesetz umgesetzt wird und den Kampf sozusagen, den wir auf Landesebene führen konnten und eher verloren haben, da das Gesetz ja einfach so verschlossen wurde, wie es im Vorfeld in den Ausschuss reingetragen wurde. Dass wir diesen Kampf jetzt weiter an den Hochschulen führen müssen von studentischer Seite und dort ganz genau auf die Umsetzung achten müssen. Dazu wollen wir für Fachschaften Anregungen schreiben, wie man das Ganze, worauf man achten muss bei der Implementierung des Gesetzes, was von studentischer Seite vielleicht eher kritisch zu beleuchten ist und was nicht. Das wäre ein Schritt. Ein weiterer Schritt ist natürlich, dass wir uns auch die Klageoptionen offen halten. Es gibt nämlich auch eine Klausel im Gesetz, die fehlerhaft beschlossene Ordnungen nach einem Jahr, in dem es nicht gerügt wurde, einfach offiziell gültig machen, wo wir auf jeden Fall Klagechancen uns versprechen. Es gibt ja auch zu Anwesenheitspflichten generell ein Urteil aus Baden-Württemberg, wo auch die gesetzliche Regelung in Nordrhein-Westfalen verwiesen wird. Das heißt, wenn wir hier besonders kritische Einzelfälle im Sinne, also nicht mehr im Sinne unserer Studierenden sehen, könnte man die auch nochmal vor Gericht bringen. Das wären jetzt so weitere Schritte, die jetzt schnell übers Knie gebrochen bei uns in den Köpfen vorschweben. Wir werden auf jeden Fall das Thema weiter begleiten.
Wenn ihr Vorschläge für Fachschaftsräte, also die Studierendenvertretung auf Fächerebene entwickelt, dann seid ihr ja vermutlich mit den lokalen Studierendenvertretungen auch im Austausch. Habt ihr euch da auch schon Gedanken gemacht, wie ihr Studierende, die jetzt nicht in Gremien eingebunden sind, motivieren könnt und auch befähigen könnt, entsprechend aktiv zu werden?
Das war alles auch schon im Rahmen der Implementierung des Gesetzes beziehungsweise im Rahmen des ganzen Gesetzgebungsverfahrens relativ schwierig, die Studierendenschaft zu motivieren, sich gegen das Gesetz zu stellen. Wir haben uns teilweise vor Ort in den lokalen Strukturen auf die Kampi gestellt, mit den Studierenden gesprochen und immer wenn man gehört hat, was jetzt da im Endeffekt geplant ist, hörte man halt auch eher Ablehnung. Aber dass es wirklich so weit führt, dass die Leute mobilisiert werden, sich da aktiv gegenzustellen, das war eher schwierig. Versuchen das natürlich weiter, versuchen an den einzelnen Standorten vor Ort über das Gesetz zu informieren, darüber zu informieren, was das für die Studierenden bedeutet. Viel mehr kann man da im Endeffekt nicht unbedingt machen.
Vielen Dank fürs Gespräch und sobald sich was Neues in Nordrhein-Westfalen tut, dann reden wir einfach wieder.
Ja, danke schön.